Ja, guten Morgen. Willkommen zur Multimedia-Programmierung. Die Fortsetzung jetzt nach der Pfingstpause, dadurch, dass wir am Montag liegen. Wir hatten als Thema Programmieren mit Animationen und dann, so wie das vom Vorlesungsrhythmus her vorgesehen ist, wird noch ein Thema kommen, das uns intensiver beschäftigen wird, nämlich Programmieren mit Sound und dann noch ein bisschen was zu Video und dann sind wir durch die Medien ja auch durch. Aber die Animationen sind doch so ein Kernstück eigentlich, wo die Programmierung und die Grafik so stark ineinander greift, dass man da ein bisschen genauer drauf schauen sollte. Wir haben uns schon ein bisschen über Programmierung von Animationen Sachen angeschaut, insbesondere auch mit verschiedenen Programmiersprachen, mit so Dingen wie Python zum Beispiel und dann auch mit Flash. Und heute wird eigentlich im Wesentlichen das Flash das Werkzeug sein, das im Hintergrund eine Rolle spielt. Dabei geht es aber heute nicht so sehr um die Programmierung, sondern um Designfragen. Was jetzt für mich das Problem hat, dass ich da nicht wirklich der absolute Spezialist bin und ich mich deswegen auch ziemlich stark auf Bücher beziehen werde, habe aber sehr schöne Bücher dazu gefunden. Also die Frage, wie lege ich meine Animationen so an, dass sie überzeugend wirken, ist sozusagen der Punkt. Und was dazu ganz gut passt und dazugehört eigentlich, ist die Animationen so anzulegen, dass sie realistisch sind. Was insbesondere bei Spielen eine wichtige Rolle spielt, wenn sie also irgendwelche physikalischen Effekte haben, wie sie die sozusagen simulieren mit vertretbarem Aufwand in ihrem Programm. Das sind beides Themen, die weit über die Vorlesung rausgehen, die ich jetzt auch nicht erschöpfend behandeln kann, aber es soll Ihnen zumindest mal so viel Einstieg geben, dass Sie dort ein Gefühl haben, wie das funktioniert und insbesondere, wie Sie mit Literatur weiterkommen. Ich kann die Literatur, die ich da angegeben habe, durchaus empfehlen. Vielleicht jetzt mal zu dem ersten Kapitel, 5.4 sind es hier zwei Bücher. Das eine ist ein Buch, das wir schon länger in der Vorlesung benutzt haben. Das ist ein typisches Flash-Buch, heißt Flash MX 2004 Games Most Wanted. Liest sich total schön eigentlich. Es merkt man, dass das Leute sind, die sehr viel praktische Erfahrung haben. Das Problem ist eben dieses MX 2004. Das heißt, es ist auf einer alten Version von Flash aufbauend, was man denen ja damals nicht vorwerfen kann. Das war damals die aktuelle. Vieles Material ist aber zeitlos sozusagen und das habe ich dann auch übernommen nach wie vor. Die Kapitel sind von verschiedenen Autoren und das, was ich jetzt präsentiere, ist im Wesentlichen von Brett Ferguson, Kapitel 2. Wenn man was Neueres sucht, dann gibt es in dem gleichen Verlag, der seine Bücher übrigens auch als E-Books online anbietet, bei APRES, Friends of ED, was zu Springer gehört, gibt es auch ein Buch Foundation Flash Cartoon Animation, was jetzt für dieses Kapitel auch wirklich sehr, sehr tiefgreifende Hintergrundinformationen gibt, was geschrieben ist von Leuten, die professionell wirklich davon leben, dass sie mit Flash eben Zeichentrick 2D-Animationen machen. Generell ist diese Serie von APRES, die mit Foundation angeht, eine richtige Fundgrube. Also wenn Sie das durchschauen, da finden Sie für sehr, sehr viele Themen im Bereich Animation, finden Sie dort Grundlagenwerke, mit denen man sich sehr gut einarbeiten kann, die Ihnen auch wirklich den Start von Grund auf ermöglichen. Und es gibt natürlich auch noch fortgeschrittene Bücher. Ja, genug der Vorrede. Prinzipien der Animation, jetzt von der Gestaltung her gesehen. Das ist zum Beispiel ein Bildchen, das aus dem Buch Flash Cartoon Animation stammt, hier von dem Jones. Da sieht man schon, dass wenn jetzt, das soll so ein springender Ball sein, ja, wenn so ein Ball hier animiert wird, wie er springt, dass das nicht einfach so ist, dass das eine Kugel ist, die sich irgendwie nach unten und oben bewegt. Erstens mal hat das so eine Parabel natürlich generell als Kurvenform und Sie sehen auch, der Ball wird verformt dabei. Und Sie sehen auch, die Abstände sind verschieden, was auch was sagen soll. Also ein Grundprinzip, und das schauen wir uns gleich genauer an, ist dieses Squash and Stretch. Das heißt, wenn Sie ein Objekt animieren und das bewegt sich, dann soll die Form des Objekts dem Bewegungsverlauf folgen, soll dazu passen. Man sieht es hier so ein bisschen angedeutet, wenn sich was schnell bewegt, dann ist es prinzipiell in die Länge gezogen. wenn was aufschlägt, ist es prinzipiell gestaucht. Das ist mal die Grundidee. Jetzt ist es natürlich so, dass viele Dinge, mit denen wir es zu tun haben, sich nicht wirklich in die Länge ziehen lassen und sich nicht wirklich stauchen lassen. So gut vorstellen kann man sich das mit so einem Flummi, so einem weichen Ball, ja, der macht das tatsächlich so ein bisschen. Das ist auch jetzt für die ersten Experimente mit der Animation so das, was man gerne als Grundlage nimmt. Wenn Sie Zeichentrickfiguren anschauen, dann tun die das aber auch, obwohl das natürlich Menschen und Tiere nicht wirklich machen. Aber da ist es tatsächlich so, dass sozusagen als Betonung des Bewegungsablaufs, als Übertreibung einfach auch sowas passiert, dass der beim Aufprallen eben übertrieben zusammengedrückt wird und sich übertrieben dehnt. Abgesehen davon, wenn Sie jetzt einem Sportler zuschauen, ist es schon auch so, wenn je beweglicher einer ist, umso mehr ist es schon so, dass der in die Bewegung reingeht und sich streckt im Sprung und eben im Körper sozusagen gestaucht wird beim Aufkommen. Also so völlig absurd ist das bei Figuren definitiv nicht. Also, Stauchen und Strecken ist ein Grundprinzip. Ein zweites Grundprinzip ist der zeitliche Verlauf. Solange Sie, das habe ich am Ende der letzten Vorlesung schon angedeutet, solange Sie einfach die Sachen, die Sie animieren, mit einer konstanten Geschwindigkeit bewegen und wenn es vorbei ist, dann schalten Sie das Ding aus, das bleibt einfach liegen, schaut das Ganze eben sehr, sehr künstlich aus. In der Natur ist es gar nicht anders zu vermeiden, als dass Sie irgendwie beschleunigen, vom Nullpunkt auf beschleunigen. Da haben Sie zunächst mal eine niedrige Geschwindigkeit, immer eine höhere Geschwindigkeit. Irgendwann ist die Endgeschwindigkeit erreicht, dann müssen Sie wieder abbremsen. Was man ja bei Animationen mit diesem Ease-In und Ease-Out sehr oft auch einstellen kann, wo vordefinierte Animationen da sind. Und genauso ist es natürlich bei so einem Sprung, dass der eben auch nicht aus dem Stand sozusagen die Höchstgeschwindigkeit erreicht, sondern dass der beschleunigt wird und abgebremst wird beim Aufprall und das eben auch nicht sozusagen mit einem Schlag passiert. Also die Zeit, der zeitliche Verlauf muss angepasst sein dem, was da wirklich passiert, dem Gewicht, der Masse, die da ist, der Schwerkraft. Was auch in der Zeichentrickwelt eine ganz große Rolle spielt, aber wie gesagt bei natürlichen, menschlichen Bewegungsabläufen von Tieren durchaus abgeschaut ist, sind diese Begriffe hier, Anticipation Action, Reaction und Overlapping Action. Anticipation heißt, dass bevor eine Bewegung überhaupt losgeht, also bevor die Beschleunigung überhaupt anfängt, man zuerst mal irgendwie Schwung holen muss. Also das kennen Sie auch vom Springen, dass Sie, bevor Sie springen, natürlich zuerst mal in die Knie gehen, um sich den Schwung zu holen. Das müssen die Figuren auch machen und im Zweifelsfall sollte das auch ein, werden wir gleich sehen, auch einfach ein Symbol, sowas wie ein Ball oder so, an manchen Stellen auch machen. Das verstärkt jedenfalls den Eindruck, dass jetzt gleich was passiert. Also denken Sie mal eine Zeichentrickfigur, das ist vollkommen offensichtlich, die muss das machen, die muss sich zuerst mal zusammenziehen und dann erst losspringen. Also Energie aufbauen, bevor die Bewegung passiert, das ist die Anticipation. Dann passiert die Aktion. Okay, der springt, da haben wir schon drüber geredet, was da passiert. Reaktion ist genau das Gleiche auf der anderen Seite. Also wenn Sie an den Sprung denken, dann kommt der natürlich irgendwann auf. Ich habe nachher auch einen Clip von der Zeichentrickfigur, die das wirklich macht. Aber der kommt nicht einfach auf, sondern ist natürlich zunächst mal Energie da, die irgendwie abgenommen werden muss. Das heißt, es werden irgendwie Körperglieder irgendwie nachschwingen, er wird wieder in die Knie gehen, um das abzufangen. Man sieht, dass das Abstoppen irgendwas macht, dass die Energie sozusagen abgebaut wird. Das heißt, man hat also Beschleunigen, Bremsen und vor dem Beschleunigen Energie aufbauen und nach dem Abbremsen Energie abbauen. Ja, und dann ist es so, dass so ein Objekt, wenn Sie jetzt an eine Zeichentrickfigur denken, kommen auch gleich noch mehr Beispiele dazu, natürlich nicht bloß irgendwie eine Kugel ist, in der Regel jedenfalls nicht, sondern ein komplexes, zusammengesetztes Objekt ist. Und da ist die Koordination der einzelnen Objekte, was bewegt sich sozusagen in welcher Kurve, natürlich noch eine komplexe Geschichte. Es sind also überlappende Bewegungsabläufe. Ein Grundprinzip bei der Überlappung ist, dass jedes einzelne Objekt einen, sagen wir, runden Bewegungsablauf hat. Also glatte Bögen, in denen es sich bewegt. Die können durchaus spiralig sein, da können alle möglichen Kreise drin vorkommen. Was ganz selten vorkommt, sind irgendwelche Ecken, dass sich was irgendwie so bewegt und dann einfach umdreht, wenn er nach unten geht. Mit Ausnahme wenn es direkt irgendwo anstößt, aber solange sich das frei bewegt, sind das für jeden einzelnen Bestandteil der Figur sind das immer irgendwelche Bögen. Ja, das ist graue Theorie. Jetzt haben wir einen Bouncing Ball, also einen springenden Ball. Der Text, der hier steht, ist von dem Brad Ferguson abgeschrieben. Und deswegen bin ich für den ersten Satz nicht verantwortlich. Ich habe mir jetzt gerade noch mal durchgelesen und gedacht, das kann überhaupt nicht stimmen. Es ist natürlich nicht ganz so, dass der Ball, wenn er raufgeht, langsamer ist, weil er gegen die Schwerkraft ankämpft und dann schneller wird, wenn er runterfällt. Was halt ist, dass er beim Raufgehen sozusagen eine negative Beschleunigung hat, weil die Erdbeschleunigung an ihm zieht, und beim Runterfallen hat er eine positive Beschleunigung, er wird schneller. Beim Raufgehen wird er langsamer, beim Runterfallen wird er schneller. Das ist eigentlich das, was passiert. Er ist nicht im Durchschnitt schneller oder langsamer, sondern das Raufgehen ist eine Bewegung, die sich verlangsamt, und das Runtergehen ist eine Bewegung, die schneller wird. Ja, beim Rauf- und Runtergehen haben wir dieses Stretch vernünftigerweise. Das heißt, der Ball sollte, damit er wirklich realistisch ausschaut, beim Raufgehen gedehnt werden. Und er schreibt, und da kann man sich durchaus darüber streiten, dass beim Fallen dieser Effekt noch ein bisschen stärker sein könnte, weil er damit sozusagen das noch betonen will. Sozusagen zum Raufgehen, da muss man Energie überwinden, beim Runtergehen, das fällt irgendwie leichter, das geht von selber. Deswegen beim Runtergehen vielleicht noch ein bisschen dünner sozusagen den Ball machen. Dann vom Timing her ist es so, dass der Ball natürlich nicht einfach mit dem gleichen Tempo oben über den Höhepunkt der Bewegung drüber geht, sondern der geht rauf und dann gibt es einen kleinen Stillstandsmoment, bevor er wirklich runtergeht, wo sozusagen die Kräfte im Gleichgewicht sind. Die sollte mit eingebaut sein. Ja, und wenn er auftrifft, dann haben wir das Squash, da haben wir schon drüber geredet, dann wird er quer gedrückt. Was man auch hier sieht, ist, dass der Ball, also eine ganz, ganz einfache Szenerie hier, sozusagen mit Himmel und Erde angedeutet und im Horizont, und es gibt sowas wie einen Schatten für den Ball. Wenn der sozusagen mit dem Ball mit animiert wird, gibt es eine deutliche Verstärkung sozusagen dieser optischen Illusion. Das Ganze soll also jetzt, sind jetzt nur Tricks, mit denen man diesen auf- und abbewegenden Ball sozusagen realistischer macht. Und das Ganze sind natürlich auch schreckliche Übertreibungen. Ja. Aber so schaut das Ergebnis dann in etwa aus. Ja, Sie sehen also einen Ball, der sich beim Raufgehen streckt, der einen ganz kleinen Moment hängen bleibt. Es geht durchaus schnell natürlich, soll ja ein schnell springender Ball sein. Und Sie sehen unten diesen Schatten, der auch sozusagen diese Vergrößerung und Verkleinerung irgendwie auch mitmacht. Ja, der wird beim Raufgehen wird er kleiner und wenn der breite Ball unten ankommt, wird er größer. So was kann man natürlich sehr schön mit den Animationstechniken von zum Beispiel Flash mit diesem Bewegungs- und Formtweening dann realisieren. Und ich habe jetzt einfach mit dieser Zwiebelschalentechnik auch nochmal verschiedene Phasen aus dem Ding hier rausgenommen und überlagert. Da sieht man das nochmal. So ist der Ball sozusagen im Ruhezustand, wenn nicht verformt. Und der wird durchaus ein ganzes Stück schmaler und länger beim Raufgehen und ja, ungefähr in den gleichen Dimensionen breiter und weniger hoch, wenn er auftrifft. Ja, das war jetzt nur Squash und Stretch eigentlich und Timing, also die Zeit sozusagen, der zeitliche Verlauf. Ich habe gesagt, das, was eine Zeichentrickfigur macht, das kann man im Prinzip schon sich ganz gut vorstellen, wenn man sich sowas wie einen Flummi, so einen Slimeball, schreibt er, vorstellt. Das heißt, es ist jetzt ein sehr weiches Gummiteil hier, das im Prinzip einen Sprung machen soll. Und jetzt könnte ich natürlich genau die gleichen Techniken anwenden, also beim Springen dehnen noch weiter und stauchen beim Aufkommen. Aber der soll jetzt von hier nach hier springen, da muss ich noch mehr machen, damit das wirklich realistisch ausschaut. Ich muss diese Anticipation und Reaction einbauen. Das Beispiel stammt auch von Brad Ferguson. Läuft in der Schleife, ja, da sieht man es nochmal ganz gut. Ich glaube, an dem Beispiel wird zunächst mal ganz einfach klar, was das heißt, Anticipation and Reaction. Ja, statt dass der einfach hier rüber springt, auf der linken Seite, da geht es an, sieht man richtig, er zieht sich zuerst zusammen, geht dabei auch in die Breite, geht ein bisschen auch nach hinten sozusagen, entgegen der Bewegungsrichtung und dann kommt der Sprung. Und beim Landen ist es genauso, dass sozusagen das Stauchen passiert und auch so ein bisschen Überschießen sozusagen über die Bewegungsrichtung raus. Und so ein Schwingen, wo man es richtig sieht, wie die Energie sich eben dann schrittchenweise abbaut. Das ist natürlich eine Menge Arbeit, aber macht in einem Spiel oder bei irgendeiner anderen Animation, die eben irgendwo auch auf Effekt ausgerichtet ist, natürlich einen Riesenunterschied, weil das zunächst mal auch ja, durch die Übertreibung natürlich auch so ein bisschen humoristisch wirkt. Ja, jetzt ist es natürlich langweilig mit dem Ball, aber ich habe den Ball extra deswegen nochmal mit reingenommen, weil man an dem sieht, dass das eigentlich gar nicht so sehr mit Figuren zusammenhängt. Wir übertragen das, was wir von Personen kennen, ganz selbstverständlich auch auf irgendwelche Objekte. Und jetzt kommt das Gleiche für eine Person, für eine Comicfigur. Damit Sie in Ihren Unterlagen eben auch was im Ausdruck haben, habe ich das in so einer Zwiebelschalengeschichte auch in die Folien mit reingenommen, dass man sieht, was da passiert, dass man das auch nochmal nachblättern kann sozusagen. Man sieht hier auch wirklich schon sozusagen das Zusammenducken ganz am Anfang und dann das Strecken, wenn er wirklich springt. Interessanter ist natürlich, den tatsächlich sozusagen in Bewegung zu sehen. Das ist das Gleiche, was der Ball vorher gemacht hat, bloß mit einer Comicfigur. Und natürlich ist das ein bisschen übertrieben, aber genau das Gleiche müssen Sie machen, wenn Sie nun einen realistischen Bewegungseindruck haben wollen. Und was Sie natürlich, wenn Sie den jetzt nochmal genauer anschauen, feststellen, ist, dass das bei so einer Figur natürlich ganz schön komplex wird auch, weil die hat ja ganz viele Gelenke, die hat verschiedene Körperteile und die müssen miteinander irgendwie auch koordiniert werden. Ja, es ist so, dass der schon eine ganze Menge sozusagen macht in den verschiedenen Teilen seines Körpers. Was wichtig ist dabei, dieses Ding, ich kann es Ihnen nachher auch noch mal zeigen, aber ich werde das vielleicht nicht dauernd wechseln wollen zwischen Flash und PowerPoint, das ist komplett einfach mit Flash animiert. Das ist einfach ohne irgendwelche Programmierung auch, das ist einfach mit Flash Form Tweens realisiert. Ist also kein Problem oder, naja, sagen wir, wenn man es entsprechend beherrscht, kein Problem, das zu tun. Da stand vorher dieses Overlapping-Prinzip drin, das habe ich jetzt nochmal rausgenommen, um das nochmal zu betonen. Das ist jetzt bloß ein Arm von dieser Figur und auch nur ganz am Anfang sozusagen die Phase, in der Schwung holt, die ersten sechs wesentlichen Keyframes für diesen Arm rausgenommen. Und man sieht, also da steht er ganz ruhig und dann wird der Arm sozusagen nach hinten genommen und richtig so mit nach hinten weit ausgeholt. Und das ist das, was der Arm macht, um Schwung zu holen. Während natürlich gleichzeitig der ganze Körper in die Knie geht, die Beine gebeugt werden, der Kopf nach vorne geht und so weiter. Das heißt, die Koordination aller dieser gleichzeitig ablaufenden, überlappenden Animationen ist das, was dann tatsächlich den Gesamteindruck ausmacht. Das versteht sich also unter diesem Begriff Overlapping, diese Komplexität der Bewegungen. Es sind also viele gleichzeitig ablaufende Animationen. Ja, und dann ist es so, dass die einzelnen Teile, wie gesagt, die einzelnen Körperteile relativ harmonische, runde Bewegungen machen und nicht irgendwelche komischen Zickzack-Bewegungen oder sowas. Also ich habe jetzt das Ganze nochmal als Slow Motion sozusagen mit irgendwie einem Viertel der Geschwindigkeit oder so. Und was wir machen können, ist, dass wir uns jetzt irgendeinen Körperteil vornehmen, kann sich vielleicht auch jeder raussuchen, was ihn interessiert, was weiß ich, die linke Hand, die rechte Hand, ein Bein oder die Nase von dem und einfach bloß mal beobachten, was jetzt im Lauf der Animation dann passiert. Das dauert einen kleinen Moment, weil das am Anfang steht er ja. Ja, und wenn Sie jetzt also irgendwas, wie zum Beispiel die Hand sich rausnehmen, dann sehen Sie, dass die mal die Hand hier. Ups, das war jetzt schnell. Dass die also schon eine sehr komplexe eigene Bewegung hat, die durchaus auch noch eine andere Bewegung ist, andere Bögen sind, als es die Figur selber macht. Da kommen eben durch diese dieses Schwungholen und dieses Überschwingen kommen noch zusätzliche, sozusagen spiralige Elemente damit rein. Also jedes einzelne Körperteil sozusagen bewegt sich auf einer glatten, gerundeten Kurve. Okay, jetzt ist die Frage, wenn ich sowas entwerfen will, wie kann ich das machen? Rein technisch. Also was ich aus diesen Büchern rausgezogen habe, ist, dass es zwei grundlegend verschiedene Arten gibt, wie man da dran gehen kann. Das betonen insbesondere die in dem Buch über Cartoon Animation. Das eine ist, dass man sozusagen, das nennt man hier Character Layout, dass man wirklich, wie wir es bis jetzt gesehen haben, für Schlüsselszenen, Schlüsselbilder eben den Charakter jeweils neu zeichnet. So sind auch diese Animationen, die wir jetzt gerade gesehen haben, gemacht. Das heißt, es wird, wenn man jetzt einen längeren Clip hat, wird es natürlich notwendig, dass ich wirklich für jede Position, die diese Figur einnimmt, für jede Grimasse, die der zieht und so weiter, eben ein eigenes Bild sozusagen zeichnen muss. Das kann ich zwar in einzelne Stücke zerlegen, aber es ist wie beim guten alten Zeichentrickfilm eben eine Menge Zeichenarbeit. Das Schöne daran ist, dass das natürlich beliebig flexibel ist. Ich kann jede Situation erzeugen, ich kann auf ganz neue Situationen reagieren, indem der irgendwie das Gesicht in einer Art und Weise verzieht, wie er es vorher noch nie getan hat. Das Problem dabei ist natürlich andererseits, dass ich möglicherweise meinem Charakter irgendwelche Dinge im Laufe der Zeit mit aufbürde, die er gar nicht hatte ursprünglich. Dass der plötzlich also einen Gesichtszug kriegt, den er noch nie vorher hatte und damit fremd wirkt. Dass er, wie es hier heißt, off-model wird. Also dass er nicht mehr wirklich so ist, wie er eigentlich verstanden wird und vom Publikum gewünscht wird. Es wird besonders interessant, wenn man jetzt mehrere Szenen hat, mehrere Episoden von irgendwas, und der plötzlich anfängt, sich in einer Art und Weise zu bewegen, wie er es vorher nicht getan hat, dann kann es sein, dass man irgendwie einen bisschen ja, missverständlichen Eindruck erweckt. Das Gegenmittel dagegen ist sozusagen industrielle Fabrikation von diesen Charakteren. Das heißt, man baut sich eine Bibliothek auf für Teile dieser Figur und setzt die immer aus diesen Bibliotheksbestandteilen zusammen. Die kann man schon noch ein bisschen verschieben, man kann sie eventuell auch noch irgendwie verformen oder so, aber im Wesentlichen sind es eigentlich die Bibliotheksbestandteile, die ich immer wieder nehme. Ich habe gleich Beispiele auch dafür, also ganz typisch ist zum Beispiel, dass ich die gleiche Figur oder auch die Teile der Figur aus verschiedenen Blickwinkeln habe, von vorne, von hinten, von der Seite. Verschiedene Blickwinkel oder auch bei den Augen zum Beispiel und beim Mund verschiedene Gesichtsausdrücke. Also irgendwie aufgerissene Augen, zusammengezwickte Augen, Lachen, Ärger und Ähnliches werden sozusagen vorfabriziert und es gibt ein gewisses Repertoire an möglichen Augen, möglichen Mündern für diese Figur. Was natürlich, damit es halbwegs abwechslungsreich wird, eine Menge Vorproduktionszeit erfordert. Das muss natürlich alles zuerst mal gemacht werden. Andererseits, sobald sie das vorproduziert haben, natürlich zu einer relativ hohen Produktivität führt und das auch möglich macht, dass Leute, die vielleicht zeichnerisch jetzt nicht ganz den Witz haben wie der Chefzeichner, trotzdem ganz gut weiterarbeiten können. Ist besonders hilfreich, wenn ich den Charakter natürlich oft und immer wieder brauche. Also wenn der jetzt bloß einmal 5 Sekunden auftritt, dann ist der ganze Aufwand natürlich sinnlos. Aber wenn das öfters in Wiederholungen auftritt, dann kann sich das sehr, sehr gut lohnen. Das Ganze passt natürlich super gut zu Flash, wo man diese Symbolbibliotheken hat, in denen man sich einzelne Symbole eben anlegen kann. Und die ja auch jeweils ihre lokale Zeitleiste haben können. Das heißt, die können sich verändern über die Zeit. Und das kann ich ja auch so auslegen, dass ich sage, es gibt sozusagen zumindest verschiedene Phasen. Also ich habe ein Symbol Mund und von dem habe ich 10 verschiedene Versionen und die lege ich in eine lokale Zeitleiste von dem Mund rein, habe diese 10 verschiedenen und kann die dann zum Beispiel mit ActionScript Code wieder ansprechen und sagen, ich schalte jetzt auf den Mund in der Version 5. Kann das also sehr gut auch in Programmierung sozusagen einbinden. Das heißt, das passiert oder passt sehr gut zu der Kombination aus Zeichnen und Programmieren. Und diese Symbolbibliotheken sind aber natürlich trotzdem, auch wenn sie jetzt nicht die ganze Charakter sozusagen, die ganze Spielfigur in Symbole zerlegen wollen, kann das schon praktisch sein. Wird man sehen, also wenn man jetzt in die Beispiele reinschaut, die ich vorher gemacht habe, dann ist es schon auch so, dass die Figur natürlich aus einzelnen Bestandteilen zusammengesetzt war und dass da manche Teile eben auch als Symbol in die Bibliothek gelegt werden. Das heißt, es gibt so ein Zwischending auch, wo ich zum Beispiel den Kopf von so einer Figur eben zu einem Symbol mache, weil ich den in verschiedenen Szenen immer wieder brauche oder die ganze Figur selber zu einem Symbol mache. Ja, um das ein bisschen zu illustrieren, hier mal ein so ein Beispiel zu verschiedenen Blickwinkeln. Das ist jetzt genau die gleiche Figur, wie man sie in so einer Bibliothek ablegen würde, aus verschiedenen Blickrichtungen. Die Bezeichnung, die da eingeführt wurde, ist jetzt einfach aus dem Buch übernommen. Ich weiß nicht, ob das auch irgendwelche Traditionen im Zeichentrick hat, da kenne ich mich jetzt nicht gut genug aus, dass man die Frontalansicht eben mit A bezeichnet und die komplette Rückansicht mit I und das Profil mit E. Und dann kann man auch dazwischen sozusagen natürlich sich Positionen noch vorstellen, die aber angeblich nur sehr selten benutzt werden. Und viel genauer als diese Unterscheidung hier, wie sie da gemacht ist, also in die, was sind das, 8, 16 oder so verschiedenen Phasen, braucht man offensichtlich nicht, behaupten jedenfalls die Leute, die da große berufliche Erfahrung dabei haben. Und es gibt bestimmte Blickwinkel, auch die man ganz selten braucht, zum Beispiel das G, dass man jemanden so schräg von hinten sieht, ist extrem selten. Und in so einer Bibliothek wird man nun systematisch zunächst mal die Figur in ihren verschiedenen Blickwinkeln aufbauen, aber man sieht schon, da kommt natürlich eine kombinatorische Explosion rein, weil ich brauche die Figur mit verschiedenen Gesichtsausdrücken, ich brauche die Figur mit vielleicht im Stehen, im Gehen, im Sitzen und so weiter. Und das wieder von allen Seiten. Das heißt, eine Sache, die da ganz wesentlich ist, ist diese Bibliothek vernünftig zu organisieren, vernünftige Namenskonventionen auch zu benutzen. Deswegen auch diese Buchstaben für Blickwinkel, um das vernünftig bezeichnen zu können, dass man gleich sagen kann, ich habe jetzt einen Mund im Blickwinkel C oder so. Aber jetzt sehen wir den Mund hier im Blickwinkel C, der ist natürlich verschoben im Vergleich zu dem im Blickwinkel A. Und das wäre auch hier so Man-Mouth-A-Chart, das ist also jetzt nur der Mund im Blickwinkel A und so eine Mouth-Chart, also wirklich die 10 verschiedenen Positionen von dem Mund, sozusagen die 10 verschiedenen Formen von dem Mund, die man der Figur zu billigen will. Und dann gibt es natürlich für B und C und so weiter, also für schräg von vorn und von der Seite und so weiter, braucht man dann jeweils wieder diese gleiche Chart und das Ganze brauche ich dann für die Augen und dann kann ich mir daraus Köpfe zusammensetzen. Also es ist schon wirklich eine große, große Menge an Arbeit. Ja, das war aber jetzt sozusagen mehr so die Technik, wie man das macht. Jetzt kommen zwei verschiedene Dinge noch dazu als Themen. Das eine ist was jetzt mehr programmiertechnisch vielleicht interessant ist. Ein kleiner Ausblick kleiner Einblick in die Vektorgrafik, was das bedeutet, wenn ich solche komplexen Grafiken mache. Und dann wieder mehr in das Kreative rein, was passiert eigentlich für einen Prozess, wenn ich sowas entwerfe. Wie gesagt, beim dem Optimieren der Vektorgrafik, da sind wir wieder mehr in der Informatik. Bei dem Prozess, so eine Figur zu entwerfen, bin ich wieder auf die Literatur angewiesen. Ja, wir haben ja damit Polygonen zu tun. Flash ist ja auch ein Vektorgrafikprogramm. Und ein Problem natürlich ist, dass solche Polygone dann ganz schnell ziemlich komplex werden. Also an jeder Stelle, wo eine Linie irgendwie ein Ende hat oder wo irgendwo ein Knick in der Linie drin ist oder wo zwei zusammengesetzt sind, an der brauchen Sie prinzipiell irgendwie einen Punkt für das Polygon. Das heißt, Sie müssen dort immer mindestens diese zwei Koordinaten irgendwo abgespeichert haben. Wie auch immer Sie das machen, ob Sie das jetzt schön grafisch machen, irgendwelche Bézier-Kurven dort arrangieren, was auch immer, letztlich werden dort eben immer Koordinatenpaare abgelegt. Und das wird ganz schnell eine ganze Menge. Also ein einfaches Beispiel wäre hier, wenn Sie jetzt so ein Quadrat mit einem so eine Art Schachbrettmuster zum Beispiel auslegen wollen. Das heißt, Sie wollen einfach hier 7 mal 7 Punkte haben, also 6 mal 6 Felder. Dann brauchen Sie insgesamt 49 Punkte, die überhaupt mal einzeln identifiziert werden müssen. Das schaut jetzt nicht so schlimm aus, aber wenn man jetzt eine komplexe Zeichentrickfigur hat, dann kommen da eine ganze Menge Punkte zusammen. Und es ist durchaus hilfreich, sich zu überlegen, dass mit einer ganz einfachen anderen Darstellung die Anzahl der Punkte deutlich reduziert werden kann. Wenn Sie nämlich statt wirklich jeweils diese kleinen Stückchen für jedes Karo als einzelne Linienverläufe abzulegen, das Ganze als ein Muster anlegen, wo Sie horizontale und vertikale Linien haben und die übereinander legen und vielleicht noch einen Rahmen außenrum, dann kommen Sie mit 32 statt mit den 49 Punkten hin, was jetzt nicht so toll im ersten Moment wirkt, aber bei komplexen Grafiken ganz enorm skaliert. Also das soll Ihnen zunächst mal das Prinzip erklären. Das heißt, wo es irgendwie geht, Kreuzungen zu vermeiden und Kreuzungen nicht zu Punkten zu machen, sondern Kreuzungen dadurch zu machen, dass ich verschiedene Strukturen übereinander lege. Und das kann ich in Flash zum Beispiel ganz einfach machen und grundsätzlich eigentlich in Vektorgrafik immer machen, dass ich sozusagen Ebenen übereinander zeichne. Und da brauche ich natürlich irgendwelche Compositing-Regeln, wenn ich eine Sache zeichne, das andere obendrauf, zum Beispiel, dass das transparent drauf gezeichnet wird. Also ich brauche verschiedene Ebenen und versuche in jeder einzelnen Ebene möglichst wirklich bloß Flächen nebeneinander anzulegen, Linien nebeneinander anzulegen und zu vermeiden, dass sich die Linien kreuzen. Deswegen, wenn Sie solche Zeichentrickszenen anschauen, die professionell gemacht sind, werden Sie normalerweise finden, dass da ganz viele Ebenen in Flash untereinander sind, die dann eben die einzelnen Bestandteile definieren. Und wenn sich die mal überlappen, dann entsteht an der Stelle eben keine Kreuzung. Also ich habe auch aus dem Ferguson-Artikel hier ein Beispiel rausgenommen, also einfach eingescannt, darum die bisschen schlechte Qualität. Das wäre jetzt eine Figur, wie sie von Hand gezeichnet wurde und dann einfach nachvektorisiert, wo man eben jeden Punkt, an dem irgendwie ein Polygon sozusagen eine Ecke haben muss, der ist wirklich eingezeichnet. Das sind also diese blauen Pünktchen. Und Sie sehen, Sie haben da sehr, sehr viele Punkte. Das rechts ist das, was dann tatsächlich die Zeichentrickfigur ist, die daraus entsteht. Und durch diese Optimierung, indem Sie eben zum Beispiel jetzt hier dieses Hemd nehmen und nur das als ein Polygon machen, indem Sie eben nur den Augapfel zu einem Polygon machen, nur die Pupille zum Polygon machen, das jeweils auf separaten Ebenen machen. Dadurch sehen Sie, dass Sie sehr, sehr viele Punkte sich sparen können. Und was weiß ich, wenn Sie so einen Fuß anschauen, das kann eben wirklich ein ganz einfaches Polygon, vergleichsweise einfaches Polygon sein, beziehungsweise in dem Fall vermutlich aus Bézier-Kurven zusammengesetzt. Also grundsätzlich ein Prinzip, Ebenen übereinander legen und versuchen, möglichst wenige Punkte sozusagen zu spendieren, einfach weil später dann, wenn Sie das Ganze animieren, irgendwo die arme Ausführungsmaschine ja jeden einzelnen dieser Punkte an die richtige Stelle dirigieren muss und das einfach irgendwann mal von der Performance her unerträglich wird. Gut, also das war nur ein Hinweis von der Technik her, Ausführungstechnik, Zeichentechnik. Lustiger ist natürlich, wie diese Figur überhaupt zustande kommt. Ja, wie gesagt, ich habe mich an dem Ferguson-Buch orientiert und der schreibt, also hier, das ist also das Ferguson-Kapitel in dem Bessley und anderen Buch. Und der beschreibt es eigentlich sehr schön. Ich kann es auch empfehlen, wenn jemand es mal in die Hand kriegt, das Buch zu lesen. Der beschreibt wirklich, was passiert, wenn man jetzt so eine Geschichte erfindet. In dem Fall wird wirklich ein Spiel erfunden. Also was das ist, ein Spiel über einen Weltraumhelden. Space Kid wacht hier irgendwie von den Alarmsirenen auf und sein Teddybär ist geklaut. Leider. Und er muss jetzt irgendwie was tun, um den wiederzukriegen. Und es ist vollkommen klar, dass das ein böser Gegner, der Lord, wie heißt er? Not a nice guy, genau, dieser böse Lord eben, den geklaut hat. Und jetzt muss er auf und seinen Teddybären retten, sprich er muss gegen den Lord Not a Nice Guy und dem seine gemeinen Kreaturen kämpfen. Na gut, das Ganze ist sozusagen zunächst mal ein Setting irgendwie. Es ist nicht schlecht, bevor die Figur überhaupt gezeichnet wird, entworfen wird, überhaupt mal zu sagen, was ist denn das? Ist das, weil wenn ich jetzt sage, mein Gott, das ist irgendein Raumfahrer, der gegen einen bösen Gegner kämpft, dann ist das sehr unscharf. In dem Fall Space Kid, das ist also offensichtlich ein Kind oder jemand, der, mit dem sich ein Kind identifizieren können soll. Es gibt auch den Teddybären. Das heißt, wir brauchen im Prinzip eine Figur, die einerseits heldenhafter Raumfahrer ist, ja, also der klassische Held, andererseits aber irgendwas Kindliches an sich hat. Und das ist sozusagen zunächst mal die Basissituation und das, der Text, der kann ja zum Beispiel in so einem Film oder in so einem Spiel dann vielleicht auch tatsächlich in so einer Rolle, in so einer Form auftauchen oder in einer ähnlichen Form. Insofern ist das gar nicht schlecht, mit so einer Story zunächst mal zu starten. Dann weiß man, was ist, und dass das eben ganz konkrete Namen auch sind und die Namen erfunden sind schon, wie der Gegner heißt und so. Das kennt man auch aus anderen Bereichen der Mensch-Maschine-Interaktion zum Beispiel. Man sagt, statt irgendwie abstrakt zu sagen, der böse Gegner, sagt man lieber, das ist der und der Typ, gibt dem einen Namen, dann fängt man an, den viel konkreter sich vorzustellen. Ja, was ist der Entwurfsprozess? Ist zunächst mal, also wie gesagt, ich bin da selber leider nicht begabt genug, das wirklich schön machen zu können, aber was die Leute schreiben, ist, dass sie sagen, das Wichtigste ist, mit verschiedenen Skizzen loszulegen. Nicht gleich irgendwie diese Figur zu zeichnen, sondern Brainstorming eigentlich zu betreiben. Brainstorming im klassischen Sinn, dass man zunächst mal verschiedene Ideen, möglichst verschiedene Ideen kreiert und die auch leben lässt. Also Brainstorming, ich weiß nicht, ob Sie die Technik kennen, ist eine Kreativitätstechnik allgemein, die man auch in ganz anderen Kontexten benutzt. Da geht es zunächst mal darum, Ideen zu erwecken sozusagen, Ideen zu dokumentieren, ohne dass man gleich anfängt, die Ideen schlecht zu machen. Nicht gleich auswählen, nicht gleich sagen, oh Gott, das ist ja nichts, sondern einfach möglichst viele verschiedene Dinge zunächst mal generieren. Nachdem das eine Menge Arbeit ist, ist es ganz wichtig, dass das mit Papier und Bleistift passiert und nicht jetzt mit komplizierten Flash-Vektorgrafiken und verschiedenen Ebenen und so weiter. Das dauert viel zu lang. Ein zweiter Schritt, und das ist typisch für Brainstorming, ist, wenn man ein Arsenal hat irgendwie, wenn man 10 verschiedene hat oder 20 verschiedene, dann zu sagen, jetzt wählen wir aus, das ist eine gute Idee, die würden wir gerne drin haben, das schaut lustig aus, das passt überhaupt nicht zur Geschichte, der schaut viel zu seriös aus oder solche Dinge. Und kommt dann vielleicht auch drauf, dass man dann zwei miteinander kombiniert oder eine Idee noch weiter ausarbeitet. Aber ganz wichtig ist diese Zweistufigkeit. Ideen generieren, auswählen in zwei verschiedenen Arbeitsabschnitten. Wenn man dann mal so weit ist, dass man eine Idee hat, wie der aussehen soll, wie die Figur aussehen soll, dann ist natürlich ganz wichtig, das soll ja animiert werden, dass man sieht, was will der denn tun. Der will laufen zum Beispiel, springen, schießen in dem Fall. Da kann ich auch die Animationen schon skizzieren und da habe ich auch gleich ein Beispiel dafür. Da kann es durchaus helfen, diese Papierskizzen zum Beispiel einzuscannen und dann eben mit so einem Animationssystem, mit so einem Autorensystem wie Flash zum Beispiel, gescheit zu positionieren, übereinander zu positionieren und sich das dann auch animiert schon anzuschauen. Dann muss ich für eine Basissituation sozusagen dieser Figur, die da meistens sozusagen ihre Grundposition sein wird, muss ich natürlich im nächsten Schritt wirklich die Computergrafik eben wirklich entwerfen, Vektorgrafik, optimieren, aufpassen, dass ich nicht zu viele Punkte habe, das auf verschiedenen Ebenen anlegen. Und dann geht es los mit den Animationssequenzen, da habe ich aber noch mehr Material dazu. Ich habe aus einem anderen Buch von dem Jones noch eine zweite Folie über den Prozess, über den Entwicklungsprozess, die vielleicht auch ganz interessant ist, weil man da nochmal unterscheiden kann. Das erste Beispiel jetzt, das war ein Spiel, eine Spielfigur, die in ein Computerspiel reingehen soll. Das heißt, es ist ein Computerspiel, wo eine Figur eben rumspringt, irgendwelche Hindernisse überwinden muss, irgendwelche Gegner erschießen, die also eine ganze Menge Dynamik drin hat und die wird nie genau das Gleiche tun, das ist abhängig von Interaktion des Benutzers. Während das hier Cartoon Animation ist, das heißt, ich habe einen längeren Ablauf, der geschlossen abläuft, der immer gleich ablaufen wird. Und in dem Fall habe ich ein bisschen andere Abläufe noch. Also die Startphase, Brainstorming und so weiter, das läuft alles gleich. Aber dass ich jetzt sozusagen sage, was sind denn die Tätigkeiten der Figur, die muss springen können, die muss schießen können, das ist vielleicht nicht so sehr im Zentrum, sondern da ist mehr im Zentrum, was sind denn die Schlüsselsequenzen sozusagen unseres Gesamtablaufs, wie ist das Gesamttiming? Und insbesondere gibt es da vielleicht auch einen Soundtrack. Und ich muss das von vornherein auf diesen Gesamtablauf, im Zeitablauf gut anpassen. Und dann kommen zwischen, wenn ich mal diese generellen Grundpositionen habe, kommen diese Zwischenpositionen. Und wenn ich jetzt anfange, das auszuarbeiten, dann muss ich natürlich immer sozusagen viel stärker das Timing in Betracht halten. Also zum Beispiel Lippensynchronität mit einem Text, der gesprochen wird, oder dann eben auch die Augen und Ausdrücke entsprechend anpassen. Das heißt, wenn ich so einen Cartoon-Animation-Prozess habe, ist der Schwerpunkt doch, zumindest gegen wenn das Brainstorming mal vorbei ist, ein bisschen in einer anderen Richtung, wo es viel mehr um das ganz präzise Timing eigentlich geht und viel weniger um diese groben Tätigkeiten sozusagen, Aktivitäten. Ja, ich habe auch Beispiele aus dem Character Brainstorming eingescannt von dem Ferguson. Das sind jetzt einfach Beispiele für Papier- und Bleistiftskizzen, wie denn dieser Space Kit ausschauen könnte. Da also so richtig ein hochgewachsener, schlaksiger Junge. Hier sieht man schon seine Laserpistole, die, glaube ich, dann erhalten ist. Hier wird er so ein bisschen dicker und rundlicher, was nicht ganz so passt. Der Helm, der hat ihn wohl fasziniert, dann hat er ziemlich lang rumgespielt. Eine Sache ist, dass natürlich, da das ein Kit ist, vielleicht auch so ein bisschen Kindchenschema, babymäßige Sachen reinspielen könnten, also vielleicht eher so ein bisschen gedrungen, großer Kopf, große Augen. Also das sind jetzt, wenn man das gerade vorher anschaut, ne, die eher schlanke Figur und die eher babymäßige Figur, sind doch ganz verschiedene Ideen. Da links ein ganz dynamischer, bei dem man sieht, wie er total energisch läuft. Das wären so Beispiele aus diesen Skizzen, und letztlich wächst durch Überlagern, immer wieder schauen, was sind denn die besseren Ideen da drin, wächst dann eine Figur raus. Das wäre also diese Figur, die jetzt in dem Beispiel der Brian Ferguson insgesamt erzeugt hat. Das heißt, man sieht, der Helm hat sich erhalten, den hat er eingebaut, die Kanone schaut ungefähr so aus, wie sie in einer Skizze ausgesehen hat von dem hochgewachsenen, schlanken Typ, aber insgesamt vom ganzen Figurendesign hat sich so eine gedrungene Figur durchgesetzt. Aber so richtig babymäßig ist er natürlich auch nicht mehr, weil es soll ja der aggressive, tapfere Held sein. Also das ist ein strikt kreativer Prozess, den man aber auch so ein bisschen strukturieren kann natürlich, wollte ich damit zeigen. Ja, und dann soll das Ganze natürlich auch in Bewegung gesetzt werden. Und da habe ich auch gesagt, das kann mit Papier und Bleistift zunächst mal passieren. Das ist jetzt eine Animationsskizze für eine der anderen Figuren, nicht für die endgültige, sondern für so ein bisschen eine schlankere Version. Und auch da ein ganz einfaches Hilfsmittel, bloß mit Papier- und Bleistiftskizzen, die eingescannt oder in Digitalisiertablett aufgenommen sind, kann ich natürlich anfangen, schon mal mit Computeranimation sozusagen, einfach indem ich die Bilder hintereinander schalte, meine Animation auch ablaufen lassen, den dynamischen Eindruck zu erzeugen. Ja, das Ganze muss ich natürlich für die ganzen anderen Figuren auch machen. Also das sind jetzt die Gegner in dem Fall, irgendwelche bösen Raumschnecken, die ganz furchtbar erschrecken, wenn sie bedroht werden, die auch versuchen, sich zu wehren und die auch im Wesentlichen sehr effektvoll zerplatzen. Das sind alles Dinge, die natürlich entworfen werden müssen. Jetzt haben wir dieses Wechselspiel zwischen Programmierung und grafischer Animation. Also wenn Sie mit Flash arbeiten, dann werden Sie ja sehr viel zunächst mal versucht sein, Teile davon mit Zeitleisten-Animation zu machen, also die ganzen Tweens einzusetzen, die Sie dort haben. Andererseits, wenn man jetzt zum Beispiel ein Spiel hat, wie dieses, wie man schon gesehen hat, jetzt mit diesen Raumhelden da, dann wird der natürlich dann springen, wenn der Benutzer irgendwie eine Pfeiltaste drückt. Das heißt, der muss irgendwie programmgesteuert springen. Das können Sie mit Ihrem Tween überhaupt nicht erzeugen, einem Bewegungstween. Sie müssen reagieren auf das Ereignis, Benutzer hat die Taste Pfeil nach oben oder so gedrückt. Das heißt, irgendwo muss die Programmierung letztlich rein. Also zum Beispiel beim Springen ist es so, dass der Wert X- und Y-Koordinaten, wo die ganze Figur ist, irgendwie berechnet werden muss. auch zum Beispiel die Geschwindigkeit und die ganzen Bewegungsverläufe, die man schon ein bisschen angeschaut haben, die wir uns auch noch genau anschauen werden. Das heißt, die Physik, was da tatsächlich passiert und was von den Ereignissen des Benutzers abhängig ist, das wird mit Programmcode gesteuert, nicht mit Zeitleistenanimation. Im Wesentlichen alles Reaktion auf Ereignisse, das haben wir uns schon angeschaut. Benutzerereignisse, Tastendrücken oder auch schlicht Zeitticks, wenn der also mal einen Schwung hat und irgendwie einen Sprung macht, dann verläuft er eine bestimmte Zeit und er kommt irgendwo wieder raus und wenn er Pech hat, dann ist da nichts, wo er draufkommt und er fällt irgendwo runter. Das sind alles Dinge, die der Programmcode ausrechnen muss. Das bedeutet, wenn ich jetzt trotzdem Zeitleistenanimation einsetzen will, dann muss ich eine Zeitleistenanimation machen, die kompatibel ist damit, dass meine Figur bewegt wird. Das heißt, wenn der springt, dann muss ich sozusagen seine Springbewegung, die wir vorher angesehen haben, wo der zum Beispiel Schwung holt, sich streckt und wieder aufkommt, die muss ich schon animieren, aber ohne, dass er dann wirklich springt, weil ich weiß ja nicht, wie hoch er springt, wann er springt, wie weit er springt. Das heißt, ich mache sozusagen einen Sprung, als ob er am Boden bleibt. Ich mache den Animationsablauf, als würde er an der Stelle stehen. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich den ganzen Ablauf mir irgendwie überlegen muss, wo steht der eigentlich? Das heißt, ich habe einen Registrierungspunkt, den hat man übrigens vorher auch schon gesehen hier. Da unten ist er. Ich habe einen Punkt, an dem der Charakter sozusagen aufgehängt ist. An dem bewege ich den auch mit meinem Programmcode. Und wenn ich jetzt verschiedene Tätigkeiten, verschiedene Aktivitäten habe, dann muss der natürlich sozusagen zusammenpassen. Dann muss das so sein, dass wenn der zum Beispiel vorher steht, dann springt, dazwischen schießt, dass der sozusagen auf diese einzelnen Bewegungsphasen sich auf die gleiche Position bezieht. Ja, diesen Punkt, den brauchen wir, wie gesagt, auch den braucht dann der Programmcode, um zu sagen, wo ist der denn überhaupt? Wird er getroffen zum Beispiel? Oder fällt er jetzt irgendwo runter, weil da kein fester Boden mehr ist? Das bedeutet jetzt, dass wir in diesen Animationssequenzen im Prinzip verschiedene Zustände unseres Charakters haben, unserer Figur. Zum Beispiel, der ist da und wartet einfach nur oder er läuft und es gibt Übergänge dazwischen. Und solange der idle ist, läuft eine bestimmte Animation, solange der nur wartet. Die muss nicht so sein, dass der bloß einfach starr dasteht, der kann eine Bewegung haben. Also in dem Beispiel, das der Ferguson da mitgeliefert hat mit seinem Buch, da schnauft er auch, man sieht richtig, dass er so vibriert, ja? Das ist also nicht wirklich statisch. Man sieht, dass der ganz energetisch eben jetzt irgendwas tun will. Beim Laufen ist es natürlich ein Stückchen dynamischer, aber wie gesagt, die Animation des Laufens ist so, dass der auf der Stelle quasi läuft. Wohin er läuft, wie weit er läuft, wie schnell er läuft, bleibt dem Programm überlassen. Und genauso die anderen Animationen, also zum Beispiel ein Sprung oder Schießen, das wären jetzt sozusagen für dieses kleine Spiel, das er da gemacht hat, sozusagen die Kernzustände, die dieser Charakter einnehmen kann, die diese Figur einnehmen kann. Wenn jemand ein bisschen Informatik-Hintergrund hat, dann fällt ihm natürlich sehr schnell auf, dass wir es hier einfach eine ganz einfache Abbildung auf ein Konzept aus der Informatik haben, nämlich auf Zustandsautomaten. Im Prinzip ist in der Programmlogik ist dieser Charakter nichts anderes als eben ein Objekt, das ein Zustandsattribut hat und das Zustandsattribut kann eben Idle, Run, Jump und Shoot sein und dann hat er noch ein XY-Attribut für seine Position, damit kann ich ihn bewegen und vielleicht dann noch eine Geschwindigkeit und solche Dinge. Aber auf jeden Fall ist es vom Programm technisch gesehen eigentlich ein sehr einfaches Ding und die Animation, die ist sozusagen die äußere Repräsentation des jeweiligen Zustands, in dem er ist. Und das Ganze funktioniert natürlich nur dann, wenn der Einstieg in die Run-Animation zum Ausstieg aus dieser Idle-Animation passt. Also wenn jetzt der Übergang vom einen zum anderen nicht irgendwelche ganz dramatischen Verrenkungen von dieser Figur verursacht, sondern das fließend ineinander übergeht. Was also eine gewisse Kunst ist, dass eine Kontinuität der Animation tatsächlich gegeben ist. Ja, das ist also sozusagen die Hierarchie, die ich nochmal ganz bewusst machen will, weil wir ja auch mal von Szenengraphen die Rede hatten. Es ist tatsächlich so, auch so ein Spiel lässt sich ganz gut als so ein Szenegraph verstehen. Da gibt es eine Spielszene, in der sind verschiedene Figuren drin, der Held, die Gegner, die an bestimmten Positionen sind, da sind irgendwelche Hindernisse da, irgendwelche Plattformen, auf denen man laufen kann, was auch immer. Und wenn ich jetzt so einen Held anschaue, dann besteht der vielleicht wieder aus Bestandteilen, zum Beispiel aus seinem Rumpf und aus der Kanone, die irgendwie separat irgendwie animiert werden. Zum Beispiel die Kanone gerade dann, wenn wirklich geschossen wird. Und diese orange markierten Teile hier, die kann man sehr schön über Zeitleistenanimation machen. Die kann man wirklich mit den Tweens auch entwerfen, während dieser Held dort oben, wie man den über die Bühne bewegt, das wird mit Zeitleistenanimation nicht gehen, das wird Skriptanimation sein. Natürlich kann ich auch das, was orange ist, mit Skriptanimation machen, das geht ohne weiteres. Das andere, eben das grüne mit Zeitleistenanimation zu machen, wird ein Problem sein. Ja, das ist jetzt bloß damit Sie auch in den Unterlagen was haben, ein kleiner Ausschnitt aus diesem Spiel. Ich werde es dann vielleicht auch ganz, schauen mal, startet, ob ich es finde, nochmal kurz starten auch. Was das auch noch zeigt, also da sieht man diesen Typ in Aktion, was das noch zeigt, ist, dass man mit ganz, ganz einfachen Effekten auch relativ starke Wirkung erzielen kann. Zum Beispiel gibt es hier einen Hintergrund, der nicht statisch ist, sondern der selber animiert ist, der sich bewegt mit einer langsameren Rate als das, was im Vordergrund sich bewegt. Fortlaufend zieht der da hinten vorbei, der Hintergrund, so verschiedene Himmelskörper, was dem Ganzen den Eindruck von einer sozusagen räumlichen Tiefe gibt. Ja, jetzt hat man vielleicht, damit Sie mir das glauben, dass das alles mit Flash möglich ist, auch da nochmal kurz reinschauen. Schauen wir mal, ob denn das sind. Also schauen wir zuerst mal jetzt bloß diesen Charakter an, wie er ausschaut. Also das ist jetzt zunächst mal in erster Näherung ziemlich enttäuschend, weil wir hier eben Symbole haben, die auf der Szene sitzen. Das heißt, wirklich was sehen von dem tue ich erst, wenn ich in die Szene reingehe. Also haben wir jetzt die Szene und in dem ein Schutzsymbol. Was Sie hier sehen, ist jetzt genau das, was ich vorher gesagt habe. Diese Figur ist zerlegt in ganz viele einzelne Ebenen, einzelne Bestandteile, die man nun auch, wenn man will, irgendwie einzeln sichtbar machen kann, damit man irgendwie merkt, wie der sozusagen zusammengesetzt ist. Ja. Okay, machen wir wieder komplett. Und das ist jetzt sozusagen die Animation nur dieser einen Figur in diesem Zustand, wenn sie eben jetzt zum Beispiel gerade dabei ist zu schießen. Was auch noch da drin ist, was man ganz schön auch sehen kann, ist, dass es hier ein zweites Element gibt in der Szene, diesen Laserbeam, der für sich auch nochmal animiert ist, also der die Schussrichtung angibt und der eben auch nicht einfach statisch ist, sondern auch die ganze Zeit was tut. Das ist so, ich weiß nicht, ob man das überhaupt erkennen kann, der flirrt so vor und zurück. Ja. Okay, also so schauen diese einzelnen Bestandteile aus. Vielleicht sollte man den Jump auch noch irgendwie aufmachen, an dem das vielleicht am deutlichsten ist, was ich meinte mit auf der Stelle springen. Ja, ich mache mal in Schleife abspielen. Ja, das ist jetzt sozusagen der Bewegungsablauf beim Springen, aber er springt nicht wirklich. Er bleibt sozusagen auf dem Boden bei der ganzen Geschichte. Und wirklich springen tut er erst dadurch, dass eben im Programmcode sozusagen seine X- und Y-Koordinaten verändert werden. Nö, das will man nicht sichern. Ja, natürlich sollte man das Spiel selber, nein, das machen wir. Sollte man das Spiel selber natürlich auch mal kurz ausprobieren. Machen die jetzt auch noch mal zu. Ja, also hier, nicht, dass ich jetzt irgendwie spielen wollte. Aber wenn man jetzt sieht, wie der läuft, ja, da ist es auch schon gefährlich da oben. Wo der springt, wo er läuft, das kontrolliere ich mit meinen Pfeiltasten. Und ich kann jetzt hier versuchen, eben irgendwelche Feinde abzuschießen, kann mich da bewegen. Und letztlich sozusagen, man sieht jetzt auch diese statische Animation sozusagen, wie der auf der Stelle steht. Er bewegt sich dabei auch ein bisschen. Und man kann ganz genau erkennen, glaube ich, sozusagen, dass die Dynamik eben durch den Programmcode kommt, der ist ActionScript, dass ich eben, wenn ich jetzt hier Pfeil nach oben drücke, dass der eben springt. Das hat es eben gerade nicht gereicht, um darauf zu kommen. Und die Animation geht über die Zeitleisten-Animation selber sozusagen, wie die Figur funktioniert. Und deswegen muss der natürlich, damit das realistisch wirkt, muss der beim Springen natürlich sozusagen auf dem Platz springen. Okay. Ja, ich glaube, das muss dafür jetzt im Moment schon mal tun. Wir haben ja noch ein weiteres kleines Kapitelchen vor uns. Der jetzt hier. Ups. Was ist denn jetzt wieder los? Ja, nämlich Spielphysik. Also das war jetzt einiges über Zeichentrickfiguren. Jetzt hat man schon gesehen, die springen, die fallen irgendwo runter. Man hat vorher auch schon gesehen, dieser Ball, der hin und her springt, da hat man auch mit Physik zu tun. Deswegen möchte ich ein kleines bisschen in physikalische Modelle sozusagen für Animationen noch reintippen. Letztlich, wenn man das in die Tiefe macht, stellt man dann erschreckenderweise fest, dass so viele Sachen, die man in der Schulmathematik gelernt hat, über Trigonometrie und was man da in der Physik gelernt hat, über Impulserhaltung und alle diese Geschichten, dass die dann auf einmal eine Rolle spielen wieder. Da fängt man dann an, sich plötzlich wieder einzulesen. Wenn Sie das in komfortabler Art und Weise lesen wollen, dann kann ich Ihnen diesen Keith Peters sehr empfehlen. Der hat eben ein Kapitel in diesem alten Buch zu Flash MX 2004 geschrieben über Physikanimation und jetzt ein neues Buch gemacht vor anderthalb Jahren, das wirklich auch auf ActionScript 3.0 abgestimmt ist, indem man dann wirklich im Detail nochmal vieles nachlesen kann, wo auch die notwendige Mathematik eigentlich ganz, ganz nett und knapp nochmal erklärt wird. Ja, jetzt gehen wir mal von den Weltraumhelden weg und haben was ganz Klassisches, nämlich Bälle. Bälle hat man am Anfang ja auch schon als Einstieg. Und ein typisches Beispiel für Spiele sind natürlich Spiele, wo irgendwie ein Ball an ein Hindernis stößt, abprallt oder ein Ball auf den anderen stößt. Und der Klassiker da ist natürlich ein Billardspiel. Und deswegen ist eigentlich in jedem Buch über solche Animationsfragen, physikalische Animationsmodelle, das Billardspiel sozusagen die Referenz, und man spricht da von Billardspielphysik. Also wir haben runde Objekte, die sich bewegen, die gegen Hindernisse stoßen, auch gegeneinander stoßen, und wie übertragen sich sozusagen deren Geschwindigkeiten. Jetzt habe ich gesagt, das Ganze, damit Sie auch jetzt mal wieder ein bisschen Programmcode sehen, mit ActionScript 3. Das Interessante ist, dass die, wenn Sie in dieses Buch reinschauen und die Beispiele sich laden, die für dieses Buch mitgeliefert werden, das über Animation mit ActionScript 3 und Flash geht, dass dort überhaupt kein Gebrauch mehr vom Autorenwerkzeug gemacht wird, sondern alles komplett mit Flash und ActionScript, also mit ActionScript geschrieben ist. Das heißt, Sie könnten es auch mit anderen Werkzeugen, zum Beispiel dem Flex-Entwicklungssystem oder mit einem Open-Source-ActionScript-Compiler können Sie das genauso ausführen, in Swift übersetzen und ausführen. Was ein ganz interessanter Effekt ist, ich will auf den Effekt jetzt auch nicht zu tief eingehen, das ist jetzt nicht unser Thema, aber es soll sich mal bloß daran erinnern auch, man kann das alles sozusagen rein aus Programmcode rausmachen. Ja, dieser Ball, der ist hier natürlich eine Klasse, die ist... schauen wir uns zuerst mal den Ball selber an. Eine Klasse Ball, Extend Sprite, und der hat einen Radius und hat eine Farbe zum Beispiel und hier einen Konstruktor für den Ball, und was der macht, ist, dass er sich mit der Farbe füllt, dass er einen Kreis mit dem Radius zeichnet und dann den Füllmodus wieder beendet. Das ist also sozusagen das Zeichnen aus Programmcode raus, wo also dieser Ball sich zeichnet. Sie sehen auch, welche Farbe das ist. RGB, Rot, Grün, Blau, das heißt, er hat auf Rot hat er FF, das heißt, das ist ein roter Ball mit dem gegebenen Radius, der sich da auf der Fläche zeichnet, an der Stelle, wo wir ihn positionieren. Das Ganze ist Extend Sprite, das heißt, Sprite hatten wir auch bei Flash schon mal. Das ist also ein bewegliches Objekt auf der Zeichenfläche, so ein bisschen verwandt mit den Movie Clips, die in Flash früher eine ganz wichtige Rolle gespielt haben. Ja, und jetzt wollen wir ein Hauptprogramm sozusagen, indem wir so einen Ball zuerst mal auf- und abspringen lassen oder sich bewegen lassen. Wenn ich eine Klasse schreibe, die Sprite erweitert, dann kann ich die auch immer sozusagen als separate Klasse, als Hauptprogramm praktisch benutzen. Also jetzt mein Hauptprogramm heißt Bouncing und da habe ich meinen Ball und ich habe es jetzt der Einfachheit halber so gemacht oder der Kees Peters hat es so gemacht, dass die Geschwindigkeit von dem Ball im Hauptprogramm bestimmt wird. Das heißt, ich weiß, eine Velocity für den Ball, wie schnell bewegt er sich, horizontal und vertikal. Haben wir ein Koordinatensystem. Und wenn er sich schräg bewegt, dann bewegt er sich sozusagen um 1 nach rechts und 1 nach oben. Wenn er sich nur nach rechts bewegt, dann hat er eine horizontale Vx gleich 1, zum Beispiel ein Vy gleich 0. Ja, und hier wird im Wesentlichen ein neuer Ball erzeugt aus der Klasse, die wir gerade angeschaut haben. Der wird in der Mitte der Bühne platziert, x und y von dem Ball ist Stage Width und Stage Height geteilt durch 2. Dann kriegt er eine zufällige Geschwindigkeit mit dem Add Child. Das ist so ein bisschen wie dieses Attach Movie Clip früher in Flash, wenn das noch jemand kennt. Mit dem Add Child wird er sozusagen in die Liste der anzuzeigenden Objekte aufgenommen und dann wird ein Event Listener registriert. Nämlich immer, wenn ein neues Frame geschaltet wird, wollen wir benachrichtigt werden und die schreiben wir jetzt gleich dahinter. Also ist jetzt bloß technisch. Interessant ist für uns natürlich vor allem, wie schaut das on Enter Frame aus. Ich habe da unten in der Ecke übrigens die Animation auch laufen, einen kleinen Ausschnitt aus dem. Also was wir jetzt eigentlich bloß haben wollen, ist ein Ball, der sich bewegt mit der zufälligen Geschwindigkeit und der natürlich ein Hindernis kennt, zum Beispiel den Rand dieser Fläche, auf der er sich bewegt. Also da ist außenrum so ein Kasten. Jetzt sieht man, an dem stößt der an. Ja, also dieses ganze Vorgeplänkel haben Sie gerade gesehen. Das ist einfach Programmcode, ein Rahmen, den man dafür definieren muss. On Enter Frame ist das, wo sozusagen die Musik spielt. Was passiert immer, wenn das neue Ereignis, Enter Frame-Ereignis kommt? Das heißt, wenn wir 24 Mal pro Sekunde zum Beispiel, wenn wir Framerate 24 haben, na, dann wird die X- und Y-Position von dem Ball verändert. Und zwar abhängig davon, was die aktuell eingestellte Geschwindigkeit ist. Das heißt, er wird in der X-Richtung um diesen Unterschied, den die Geschwindigkeit ausmacht, weiter fortgeschaltet und in der Y-Richtung um diesen Unterschied, den das Vy ausmacht, Velocity in vertikaler Richtung. Das bedeutet im Prinzip, wenn das Vx und Vy groß ist, dann macht er einen großen Sprung, wenn es klein ist, macht er einen kleinen Sprung. Das heißt, es ist wirklich die Geschwindigkeit, die da steht. Dann wird hier die linke und rechte und obere und untere Rand ausgerechnet, links und oben mit 0, weil das Koordinatensystem zählt ja von links oben nach rechts und von oben nach unten. Und Stage Width und Stage Height sind der rechte und der untere Rand. Naja, und jetzt kann man schon eine erste Kollisionserkennung machen. Wir können nämlich sagen, wenn der Ball jetzt rechts anstößt, das heißt Ball X plus Ball Radius, also wenn die X-Position des Balls plus der Radius des Balls über den rechten Rand rausgehen, die X-Position des Balls soll also die Mitte sein von dem, ja, dann müssen wir was tun. Im Wesentlichen sagen wir dann, die Vx, das heißt die Geschwindigkeit in horizontaler Richtung, schlägt um in die Gegenrichtung. Die wird mit minus 1 multipliziert, das heißt, er bewegt sich, wenn er sich vorher nach rechts bewegt hat, bewegt er sich nachher nach links. Das Gleiche, wenn er links anschlägt, dreht sich das auch um. Was auch noch passiert, ist, dass der Ball umpositioniert wird. In der rechten Richtung wird er genau dahin gesetzt, dass er neben dem Rand sitzt. Das heißt, rechter Rand minus Ballradius, das ist genau da, wo er sozusagen mit dem rechten äußersten Ende am Rand der Zeichenfläche ansitzt oder anschlägt. Ja, und das Gleiche machen wir in den anderen Fällen auch. Wenn er links anschlägt, dann wird er natürlich an den linken Rand plus Radius positioniert und die Richtung verdreht. Und wenn er am Boden anschlägt, dann wird natürlich nicht die X-Geschwindigkeit umgedreht, sondern die Y-Geschwindigkeit. Interessant ist das Prinzip dabei, dadurch, dass wir diese Koordinatenzerlegung haben, dass die Geschwindigkeit eine X-Richtung, eine Y-Richtung hat, sieht man dann in der Animation auch, dass das dann sehr wohl auch funktioniert, wenn der in schrägen, sozusagen in einem schrägen Aufprallwinkel aufstößt. Wenn Sie das sehen, ist es so, dass der ja durchaus schräg auf die obere oder untere Kante saust und dann bleibt in der, wenn er oben anstößt, bleibt die horizontale, der horizontale Impuls erhalten und nur der vertikale wird umgedreht. Also dieses ganz einfache Prinzip hilft uns schon, eigentlich eine relativ vernünftige Reflexion entsprechend der physikalischen Gesetze auch zu erzeugen. Eins habe ich, weil der Platz nicht gereicht hat, natürlich weggelassen, nämlich wenn er am Top anschlägt, passiert natürlich wieder genau das Gleiche, entsprechend analog. Okay, was da getrickst ist und was typisch ist für solche Animationen, ist, dass man es mit der Physik auch nicht zu sehr übertreiben soll. Also ich habe vorher gesagt, der Ball, der wird, wenn er jetzt hier an der Wand anschlägt, dann wird er von unserem Programm einfach dorthin gesetzt, dass er genau mit seinem äußersten Rand sozusagen auf der Außenkante unserer Spielfläche sozusagen sitzt. Also diese Position hier links oben, das ist das, was das Programm macht. Was physikalisch passiert, ist natürlich was anderes. Physikalisch ist es so, dass der Ball bremst an der Stelle, wo er hier das erste Mal die Wand wirklich berührt. Das heißt, er bremst ein kleines Stückchen früher, kommt an die Position überhaupt nicht, die wir da ausrechnen, und kommt auch nicht an die Position, die wir nach der Korrektur ausrechnen. Letztlich ist der praktische Unterschied, nachdem sich der aber jetzt in der Richtung nach links oben wieder wegbewegt, ist der praktische Unterschied in dem, was man sieht, minimal. Aber es ist eigentlich falsch, also es ist nicht physikalisch korrekt. Und sowas macht man in vielen Situationen, dass man so ein bisschen schwindelt, solange der Gesamteindruck sozusagen mit der Physik halbwegs konsistent ist und vor allem optisch eben dem entspricht, was wir aus unserer Erfahrung kennen, ist da überhaupt nichts dagegen zu sagen. Ja, jetzt hat so ein Ball natürlich eine gewisse Energie, die er mit sich führt. Und wenn wir den jetzt einfach so laufen lassen, dann wird der ewig in seinem in seinem Karree, das er da hat, sich rumbewegen, wird nie aufhören. Das ist eine Endlosschleife und der stößt eben, wir haben ja zufallsgesteuert mit irgendeinem Vektor, irgendeinem Geschwindigkeitsvektor, den losfahren lassen und dann wird er eben entsprechend, was dieser Anfang war, wird er immer wieder sich von den Ecken reflektieren lassen und immer weiterlaufen, bis wir es mal von Hand abbrechen. Das entspricht nicht der Realität. In der Realität ist es so, dass die Energie irgendwann mal verloren geht. Und zwar geht sie am allerstärksten verloren, wenn der irgendwo anstößt. Und das kann man aber auch ganz leicht modellieren, indem sie immer, wenn er anstößt, eben einen Teil der Energie wegnehmen. Gute Programmiertechnik ist, dass sie an der Stelle eine Konstante oder eine Variable einführen, die sie umsetzen können. Und ganz technisch ist es sehr simpel. Da überall, wo wir dieses minus 1 als Faktor hatten, da setzen wir jetzt minus Bounce rein. Und Bounce ist eine Variable, und die kriegt einen Wert kleiner als 1, also zum Beispiel 0,8, dann verliert er bei jedem Mal, der Ball eben mal beim Anstoßen, 20% Energie, hat nur noch 80% der Energie, wenn er weitergeht. Ob die 0,8 jetzt richtig sind oder nicht, will ich jetzt gar nicht streiten. Dadurch, dass wir dieses Bounce da oben eingestellt haben, haben wir überhaupt kein Problem, das Ding laufen zu lassen, anzuschauen, wie es ausschaut und dann diese Variable zu verändern, bis dahin, dass sie sogar natürlich, wenn sie wollten, irgendwie ein Stellelement bauen könnten, wie sie das, ein Regler, mit dem sie das verstellen, aber das wollen wir gar nicht. Aber man kann es jedenfalls ausprobieren. Und damit haben wir schon eine Situation, in der der Ball im Lauf der Zeit an Energie verlieren wird. Jetzt ist aber auch noch so, dass der Ball, denken Sie an so einen Billardtisch, der ist zwar schon so gemacht, dass der Ball mit relativ wenig Reibung läuft, aber der hat auf dem Untergrund natürlich auch eine Reibung. Das heißt, wir müssen eigentlich fortlaufend, wenn der Ball sich bewegt, irgendwie dafür sorgen, auch wenn er geradeaus läuft, stellen Sie sich mal vor, Sie haben einen sehr großen Tisch, wo der nur sehr selten anstößt, dann muss der natürlich auch langsamer werden. Das heißt, ich kann den Reibungsfaktor einführen. Mit dem gleichen Prinzip, das wir gerade hatten, kann ich sagen, okay, wenn jetzt diese ganzen Kollisionen durchgelaufen sind, dann mache ich eine Multiplikation mit einem Reibungsfaktor, und zwar sowohl für Vx und Vy. Ich multipliziere das mit einem Faktor, der ihm ein bisschen was wegnimmt. Sagen wir mal, nur 1% seiner Geschwindigkeit verliert er, aber in jedem Frame, also 24 Mal pro Sekunde. Da muss man sehr sparsam sein, sonst ist die Reibung einfach zu hoch. Also eine Zahl, die nah bei 1 ist, weil das eben so oft passiert, weil es ja in jedem Frame hat. Dadurch wird er also, auch wenn er sich geradeaus bewegt, laufend abgebremst. Und mit den zwei Elementen haben wir eigentlich schon eine ziemlich schöne Animation, die nah an dem physikalischen Verhalten ist. Was manchmal noch passiert, wenn man so eine Animation macht, ist, dass die Geschwindigkeit zwar klein wird und immer noch kleiner wird, aber dann irgendwie nicht wirklich zu einem Ende kommt. Und gerade wenn man ein interaktives Spiel hat, wo man dann auch irgendwie sagen will, so jetzt steht er, jetzt will ich wieder was tun, ist es wichtig, dass man nicht zu lange Wartezeiten hat, bis so ein Element dann endlich mal sich ganz komplett ausgelaufen ist. Das heißt, es ist durchaus sinnvoll, so eine Minimalgeschwindigkeit vorzusehen von, was weiß ich, 0,1. Und wenn der da drunter ist, dann wird er einfach gebremst, dann wird er auf 0 gesetzt. Und das ist ein schönes Beispiel, wo man auch ein bisschen Mathematik verwenden kann. Wenn Sie nämlich wissen wollen, wie schnell er sich bewegt, effektiv, egal ob er sich jetzt nur horizontal, nur vertikal oder diagonal bewegt, dann müssen Sie natürlich die Länge dieses Vektors, dieser Diagonale hier ausrechnen, was die Wurzel aus Vx² plus Vy² bedeutet. Und sowas ist natürlich überhaupt kein Problem, in einem Programmcode dann auch wirklich eben einzusetzen. Also ein ganz, ganz bescheidenes Beispiel dafür, wie man die Effektivgeschwindigkeit jetzt mit einer mathematischen Formel anschaut. Vielleicht sollte man das Beispiel dann auch, bevor wir zwei Bälle nehmen, und auch in Flash anschauen. Das Flash hat sich inzwischen verabschiedet aus irgendwelchen Gründen. Ich führe das auch insofern ganz gerne vor, weil das ein Beispiel eben dafür ist, dass man mit Flash eben sehr wohl Code schreiben kann, bei dem es gar keine Zeitleiste gibt. Also, nee, nicht der hier, sondern Flash, ob zuletzt geöffnet. Machen wir zum Beispiel gleich das Bouncing Friction FLA. Was ich jetzt habe, ist ein Flash-Projekt, das eigentlich nur eine Hülle mehr ist. Dokumentklasse nennt sich Bouncing Friction und alles, was in dem Ding passiert, da ist, auch hier ist nicht mal ActionScript-Code da, es ist nichts gezeichnet. Es ist eigentlich nur eine nackte Hülle für diese Klasse, die eben in ActionScript geschrieben ist und in der genau der Code drin ist, den wir gerade hatten, wo eben hier unsere Collision Detection ist. Hier wird mit der Reibung multipliziert, Effektivgeschwindigkeit ausgerechnet, wenn es kleiner 0,1 ist, bleiben wir stehen. Dort oben wird die Geschwindigkeit zufällig bestimmt mit matrandom. Und was haben wir noch? Hier haben wir irgendwo die Konstanten. Bounce ist auf 0,85 und Friction auf 0,99. Schauen wir, wenn wir den Film testen. Ist das sozusagen der Effekt, der jetzt passiert. Sie sehen, er wird eben laufend langsamer und dort unten in dem Trace-Feld rechne ich die Effektivgeschwindigkeit immer noch mit, dass man auch sieht, dass da Quadratwurzeln berechnet werden. Und jetzt ist irgendwann mal der Punkt, wo er bei 0,1 ankommt, dann bleibt er ganz stehen. So, jetzt ist er stehen geblieben. Also, was der genau macht, ist zufallsgesteuert, wie gesagt. Ich kann also das Ding ein zweites Mal starten und dann macht er möglicherweise was ganz anderes. Und ob Ihnen jetzt das Bremsen zu stark vorkommt oder nicht, das können Sie jetzt alles bestimmen, indem Sie eben hier oben die Konstanten 0,85, 0,99 und so, die da stehen, eben verändern. Aber damit haben wir schon was, was relativ nahe an einem physikalischen Modell ist, wie sich so ein Ball tatsächlich bewegt. Das Problem, das wir dabei haben allerdings noch, ist, dass wir halt nur einen Ball haben, der an den Rändern anstößt. Und so richtig interessant, wird es natürlich, wenn ich zwei Bälle habe, die aufeinanderstoßen. Also ich weiß nicht, was mein Animations-, mein Präsentationsprogramm jetzt wieder gerade hat. Also, wenn ich zwei Bälle habe, die sich begegnen, also dann nehmen wir mal an, es ist ein Ball 0 und ein Ball 1. Ja? Und ich habe die x- und die y-Koordinate, Ball 0, Punkt x gibt mir die x-Koordinate, Ball 0, Punkt y, die y-Koordinate von Ball 0 und vx und vy gibt mir die Geschwindigkeit. Na gut, dann kann ja die zwei Bälle sich bewegen lassen. Aber ich muss dann verschiedene Dinge machen. Ich muss erstens mal bei jedem Ball die Kollisionserkennung machen, ob der an den Wänden anstößt. Das ist hier eine eigene Prozedur, jetzt eine eigene Methode ausgelagert. Check Walls für Ball 0 und Check Walls für Ball 1. Und dann muss ich natürlich auch noch überprüfen, immer in jedem Frame, ob die beiden Bälle sich selber sozusagen sich gegenseitig treffen. Das ist das Check Collision zwischen den beiden Bällen. Collision Detection ist wieder ein ganzes Kapitel für sich, wo man auch eingebaute Sachen, zum Beispiel in Flash benutzen kann, das ist ein sogenannten Hit-Test, oder eben die Collision Detection selber machen kann. In dem Fall ist es bei zwei Bällen, die sich treffen, ist es eigentlich überhaupt nicht schwer, weil ich habe ja die Punkte Ball 0xy, Ball 1xy, ich weiß, wo die beiden sind. Und ich kann genauso, wie ich vorher die Effektivgeschwindigkeit ausgerechnet habe, kann ich auch einfach die euklidische Distanz ausrechnen. Quadratwurzel aus dem Abstand in der horizontalen Richtung quadriert und dem Abstand in der vertikalen Richtung quadriert. Damit habe ich also genau den Abstand, den die beiden haben, und zwar egal, ob die sich jetzt, sich horizontal, vertikal irgendwie schräg treffen. Und kann diesen Abstand vergleichen, ja mit was? Mit der Summe der beiden Radien natürlich. Ne? Das, der Radius des Balls 1 und der Radius des Balls 2 zusammen. Die können ja durchaus verschieden groß sein. In dem Fall sind sie gleich groß gezeichnet. Aber es könnte ja sein, dass der linke ganz dick ist und der rechte ganz dünn. Aber auf jeden Fall in dem Moment berühren tun sie sich, wenn eben die Summe der beiden Radien genau gleich dem euklidischen Abstand der beiden Mittelpunkte ist. Also so eine Collision Detection zu schreiben, ist überhaupt nicht schwer. Wenn man jetzt weiterdenkt, was die beiden Bälle machen, wenn sie sich treffen, da muss man allerdings in die Physik reinschauen und hier auch nur sozusagen eine kleine Erinnerung, Geschwindigkeit und den Bewegungsvektor, der hier Velocity genannt wird, den haben wir, also eine gerichtete Geschwindigkeit, ja, das ist also in welche Richtung x- und y-Koordinaten Anteil der Geschwindigkeit bewegt er sich. Das waren die Sachen, die wir schon hatten. Dann müsste man sich natürlich überlegen, was hat der Ball für eine Masse. Ein großer Ball hat normalerweise mehr Masse, das kann auch vom Material abhängen, den der Ball hat. Vielleicht einer ist aus Holz, der andere ist aus Metall. Und das gibt letztlich den Impuls, das Momentum auf Englisch. Das ist die Geschwindigkeit, die er hat, mal der Masse. Und eine Sache, die man wissen muss aus der Physik, ist, dass dieser Impuls einfach erhalten bleibt. Also jetzt mal von Effekten wie Reibung abgesehen ist es so, dass der Gesamtimpuls, der da ist, den die beiden mitbringen, der ist danach auch noch da. Das heißt, jeder hat seinen Impuls, die treffen sich irgendwie und insgesamt ist in der Situation danach der gleiche Impuls da. Das heißt, die Summe der beiden Impulse, die hatten, sozusagen ist gleich der Summe nach der Kollision. Und wenn man sich das vorstellt, der einfachste Fall wäre, dass die zwei sich wirklich horizontal einfach begegnen. Jetzt haben wir mal der Einfachheit halber angenommen, dass die die gleiche Größe und die gleiche Masse haben. Wenn die jetzt verschieden groß sind, dann kommen halt da noch ein paar Faktoren mit dazu. Wenn die Formel ein bisschen komplizierter, aber ansonsten ändert sich da nicht viel dran. Das Entscheidende ist bei der Impulserhaltung, der Ball, der von rechts kommt, der möchte sich nach links wegbewegen, der von links kommt, möchte sich nach rechts wegbewegen. Und was passiert, ist, dass die beiden ihre Impulse einfach tauschen. Das heißt, der rechte Ball, der prallt zurück mit der Geschwindigkeit, die er von dem linken Ball übernommen hat, der in dem Fall mit einem stärkeren Impuls ankam, und der linke Ball, der prallt zurück mit dem Impuls, den er von dem rechten genommen hat. Das sind Sachen, die muss man natürlich zuerst mal nachlesen, weiß man auch nicht auswendig. Und sowas kommt bei so einer Animation natürlich immer wieder vor. Was das gleiche Problem ist, das wir vorher hatten, als die am Rand angestoßen sind, ist, dass wenn ich die Bälle sozusagen in der Animation ausrechne, dass ich dann auf solche Situationen mal kommen kann, wo die sich eigentlich überlappen, was physikalisch gar nicht passieren kann. Und das kann ich reparieren, indem ich ganz schnell, bevor jemand hinschaut, die wieder so weit auseinanderziehe, dass die sich eben bloß berühren. Also in Wirklichkeit wird das ja nie angezeigt, weil ich kriege ja zuerst mal die Werte berechnet sozusagen, wo sie sein sollen, und dann mache ich gleich die Korrektur und positioniere die bei der Kollision, wenn ich also Kollision erkenne, richtig, dass sie sich nicht überlappen. Ja, jetzt kommt aber noch was Blödes. Jetzt müssen sich die zwei nämlich ja nicht unbedingt horizontal treffen, sondern es kann passieren, dass sich die irgendwie, der rote Ball bewegt sich von links unten nach rechts oben, der weiße Ball von rechts oben nach links unten, und hier irgendwo klacken sie aufeinander. Die Frage ist, wie bewegen sich die jetzt auseinander? Was man immer feststellen kann, es gibt eine Kollisionslinie. Man kann die beiden Mittelpunkte miteinander verbinden, und das ist dann sozusagen eine Linie entlang der Kollision passiert. Das heißt, wir haben genau den Berührungspunkt auf dieser Linie. Ja, einfach ist es noch relativ einfach, wenn diese Kollisionslinie waagrecht liegt. Dann kann man es uns ganz gut vorstellen, was da passiert. Das heißt, wir haben hier zwei Komponenten für den roten Ball, Vx1 und Vy1. Das ist der Impuls, den er hat, so schräg nach oben. Wir haben für den weißen oder schwarzen Ball in dem Fall Vy2 und Vx2. Das ist der Impuls so von rechts nach links unten, den er hat. Und jetzt passiert das Gleiche, wie es bei eigentlich der Kollision mit der Wand passiert ist, dass eben nur in der x-Achse der Impulsaustausch stattfindet, in der y-Achse passiert gar nichts. Da haben sich die auch nicht getroffen. Das heißt, der rote Ball kriegt die x-Komponente des Impulses von dem schwarzen Ball und umgekehrt der schwarze die x-Komponente des Impulses vom roten Ball. Ja, das heißt, Vx2 ist das alte Vx1 und Vx1 ist das alte Vx2. Und in der Y-Richtung ändert sich gar nichts, und damit kann man schon ausrechnen, wohin der rote und der schwarze Ball wegspringen werden, wenn sie sich berühren. Man hat auch die Richtung und die Geschwindigkeiten für beide. Also schon ziemlich elegant. Das einzig Blöde daran ist natürlich, dass die Dinger jetzt sich nicht gerne eben bloß horizontal treffen, sondern dass diese Kollisionslinie eben irgendwie schräg in unserer Spielfläche liegen kann. Und da passiert natürlich das Gleiche. Jetzt müssen wir das natürlich irgendwie auch noch ausrechnen. Ja, und ein einfacher Trick dabei ist, dass wir eben, wie gesagt, Trigonometrie irgendwie noch vielleicht aus der Schule wissen. Und wenn wir das dx und das dy haben, das kennen wir ja noch aus unserer Kollisionserkennung, dann können wir den Winkel, um den sich diese Kollisionsachse, die verdreht ist zur Horizontale, den können wir ja ausrechnen. Das ist der Arcus Tangens. Ist jetzt nicht so wichtig, was das ist, aber es ist einfach eine Winkelfunktion, mit der ich das ausrechnen kann. Also, wenn ich den ausgerechnet habe, kann ich künstlich mir das ganze Ding drehen. Da brauche ich jetzt wieder ein paar Winkelfunktionen. Ich will auch nicht in die Tiefe reingehen. Die Formeln treffen sie in der Computergrafik noch oft genug. Das ist die affine Transformation, der Drehung auf der Ebene, indem sie jetzt das machen, was hier grafisch skizziert ist. Sie drehen das sozusagen einmal so, dass die Kollisionsachse um diesen Winkel Alpha korrigiert wird, dass die Kollision quasi waagrecht passiert. Dann rechnen Sie natürlich die Kollision aus. Das heißt, Sie machen genau das Vertauschen der in der X-Komponente, weil das ist jetzt die Kollisionslinie, liegt da waagrecht, vertauschen der beiden X-Komponenten, wobei man aufpassen muss, dass man das nicht zu unvorsichtig macht, weil man es vertauscht, sollte man den alten Wert sich zuerst bemerken, dann den Wert reinsperren, dann den gemerkten Wert übertragen. Das ist immer, wenn ich zwei Variablen Werte miteinander vertausche. Ja, und dann muss ich das Ganze wieder rückgängig machen. Ich muss das Ding wieder umdrehen. Ich muss meine Rotation wieder rückgängig machen und kann dann mit den gleichen Rotationsformeln jetzt wieder x und y Velocity, also die gerichtete Geschwindigkeit, für die beiden Bälle ausrechnen. Man sieht schon, da kommt dann irgendwie jede Menge Zeug mit Sinus und Cosinus und Tangens, und irgendwo war auch eine Quadratwurzel drin. Im ersten Moment schaut es erschreckend aus, aber es hat eben alles einen ganz simplen und einfachen Grund und bewirkt auch das, was sie dann tatsächlich bewirken wollen. Schauen wir nochmal, ob das Beispiel wirklich auch zum Laufen kriegen. Das wäre jetzt das Billard 4 Fla, glaube ich. Genau. Also das ist jetzt dieser Code im Prinzip, den wir gerade angeschaut haben. Wobei da jetzt noch eine Menge dazukommt, dass die nämlich verschiedene Masse haben, ist damit reingerechnet. Und dementsprechend werden die Formen noch ein kleines bisschen komplizierter. Aber Sie sehen, im Wesentlichen wird halt der Arcus Tangens ausgerechnet, es wird rotiert, es wird die Reaktion für die Collision ausgerechnet, also die beiden, das geht eben jetzt die Massen mit rein, wird der sozusagen wirklich der Impuls ausgetauscht und dann wird wieder zurückrotiert. Das ist also das, was da passiert. Und wenn Sie das jetzt ablaufen lassen, dann haben Sie schon eine Simulation, die eben doch sehr nah an dem wirklichen physikalischen Verhalten ist, wo Sie eben einen großen, schweren Ball und einen kleinen, leichten Ball haben, die miteinander sozusagen jetzt auf der Ebene spielen. Was da noch nicht reingerechnet ist, ist Friction und der Energieverlust beim Anstoßen, beim Bounce. Das kann man auch noch mit drauf rechnen, damit dann kommt das ganze System nach einer gewissen Zeit zum Stillstand. Und dann können Sie natürlich noch weiterspielen und jetzt mal 10 Bälle auf die Oberfläche tun und die miteinander spielen lassen und den Impuls nicht mathematisch ausrechnen lassen, sondern von irgendeinem Q geben lassen und schon sind Sie mitten im Billardspiel drin. Aber es soll Ihnen bloß mal zeigen, dass der Aufwand so groß auch wieder nicht ist, programmiertechnisch, um dann eigentlich doch eine recht realistische Simulation zu erzeugen. Was übrigens auch interessant ist, man braucht sich nicht fürchten davor, jetzt irgendwelche Kosinusse und Quadratwurzeln und so weiter zu verwenden. Das ist bei den Rechnern, die wir heutzutage haben, überhaupt kein Problem von der Laufzeit her. Das ist das geringste Problem, die Mathematik, die Sie da verwenden. Die Mathematik für die Grafik dahinter ist viel, viel aufwendiger. Ja, und wie gesagt, wie sich die genau zueinander bewegen, ist ausschließlich durch den Zufallsvektor am Anfang bestimmt. Ja, ich denke, das tut's für heute. Erschrecken Sie nicht allzu sehr über die Formeln und ich glaube, in den Übungen machen wir sehr ähnliche Sachen. Dankeschön.